Hallo, hier ist Holger Wemhoff und das ist mein Concerti-Podcast Wemhoff Weekly, heute mit unserer Classic-Charts-Ausgabe.
Präsentiert von Gelore Voice Halstabletten. Besser gut bei Stimme.
Und als Gast, diesmal am Telefon, Regula Mühlemann. Hallo, liebe Regula, schön, dich zu sehen. Ja, zu sehen Hallo. Leider nicht, zu hören.
Hallo, Holger.
Es wäre natürlich schöner, dich zu sehen. Wo steckst du gerade?
Ich bin gerade in einem Kämmerlein in der Staatsoper in Wien. Wir haben gerade Generalprobe hinter uns und ich habe mir jetzt einen ruhigen Ort gesucht, um mit dir zu sprechen.
Du klingst perfekt. Dieses Kämmerlein scheint eine gute Verbindung zu haben, auf jeden Fall.
Sehr gut.
Was machst du gerade an der Staatsoper? Was für ein Stück?
Es ist gerade eine neue Inszenierung, also die gab es vor 20 Jahren, glaube ich, schon mal, in Stuttgart,
ja.
Und ist jetzt hier aber neu. Entführung aus dem Seil von Mozart und ich singe die Blonde.
Hervorragend. Das passt natürlich super zu unserem Thema, auf jeden Fall.
Genau.
über das wir sprechen. Mit anderen Worten, die Inszenierung ist etwas entstaubt worden und ein bisschen angepasst worden nach 20 Jahren.
Nicht wirklich, weil es ist eine Neuenfels-Inszenierung.
Oh ja.
Und angestaubt war die wahrscheinlich noch nicht.
Ja.
Wir haben jetzt sehr gut geprobt. Es wurde wie eine Neuinszenierung behandelt. Und natürlich kommen da, also man hat viele Möglichkeiten doch auch als Person Einfluss darauf zu nehmen. Also ich glaube, das ist doch ganz anders geworden oder ein bisschen anders geworden als das Original, weil wir einfach unsere Persönlichkeiten mitbringen und dafür auch Freiraum kriegen.
Selbstverständlich. Und Neuenfels ist ja sowieso eigentlich immer ein Garant für eine wirklich gute Inszenierung. Also insofern, da liegt man eigentlich nie falsch, finde ich, wenn man sich was von ihm anschaut.
Genau, also ich bin nicht immer gleich begeistert, aber von der bin ich jetzt wirklich begeistert. Also ich hatte ja auch schon eine Produktion gemacht.
Ja.
Natürlich war das auch toll. Quinta Giardiniere in der Berliner Staatsoper war das damals. Aber das hier, das hat ganz viele tolle Momente. Also wir haben auch die Sänger werden gedoppelt von einem Schauspieler. So alter Ego-mäßig.
Spannend.
Und bei Blonde, also bei vielen ist es so quasi das Gegenteil oder eine andere Seite der Persönlichkeit.
Ja.
Und bei Blonde ist es einfach wie so eine Verdoppelung. Also ich fühle mich total stark und selbstbewusst und das hat total viel Energie, wenn man dann zu zweit eine Rolle spielt. Also ich muss wirklich sagen, ich kann dem selbst sehr viel abgewinnen.
Man muss ja auch der Konstanze ein bisschen was entgegensetzen, ne?
Genau, also vor allem dem Pedrinho.
Und dem sowieso, genau.
Und dem Osmin natürlich in erster Linie.
Der bekommt sowieso was auf die Finger von allen.
Genau.
Das ist auch gut so.
Der Arme.
Regular. Aber das ist, vor allem ist es jetzt erstmal schön, dass du überhaupt, als wir das letzte Mal telefoniert haben, da warst du in deiner Heimat in der Schweiz. Hast dich gar nicht so schlecht gefühlt, aber warst natürlich nicht unbedingt singend unterwegs, sondern hast viel Naturmäßiges gemacht, viel mit der Familie, viel mit den Nachbarn tatsächlich, viel mit Freunden. Und jetzt geht's Gott sei Dank oder ist es bei dir auch wieder losgegangen. Wenn man sich so ein bisschen umschaut im Moment, ich kann das jetzt von Deutschland sagen, da steigt natürlich die Sorge bei diesen ganzen Infektionszahlen schon wieder. Also es gibt schon wieder Häuser wie Bremen beispielsweise, die haben schon wieder Konzerte und Opernveranstaltungen auf 100 Leute gedeckelt, auf 100 Zuschauer. Und das ist natürlich alles andere als rentabel. Da stehen im Moment Wien oder Zürich zum Beispiel auch die Oper um einiges besser da. Wie fühlst du dich? Fühlst du dich sicher, gut aufgehoben? Und wie läuft das bei euch in der Staatsoper? Werdet ihr auch getestet regelmäßig? Oder wie muss man sich das in so einer Produktion vorstellen vor der Premiere?
Also es ist tatsächlich, bin ich wahnsinnig froh, dass die Staatsoper in Wien wieder losgelegt hat, weil ich habe das einfach gebraucht und ich finde, unsere Branche hat das auch gebraucht als Signal für
Unbedingt.
Mut, dass man das versuchen will. Also jetzt zum Beispiel die Met hat ja die ganze Spielzeit geschlossen.
Ist das nicht grauenvoll? Bis September nächsten Jahres, ja.
Wirklich furchtbar. Und hier, man versucht es einfach mit allen Mitteln und ich finde das unglaublich wichtig, auf in jeder Hinsicht. Und ich fühle mich wirklich gut. Natürlich ist alles dem untergeordnet. Also ich habe momentan kein Privatleben mehr. Wir dürfen nicht reisen wegen diesen ganzen blöden Reisebestimmungen. Und klar, ich verstehe das. Aber es ist gerade ganz, ganz schwierig, als Sänger irgendwie noch ein Privatleben zu haben.
Natürlich,
Aber ich fühle mich sehr sicher. Wir werden jetzt sogar zweimal wöchentlich getestet, weil wir jetzt Vorstellungen haben.
Mhm.
Mit diesem Schnelltest, also man weiß dann auch wirklich, was Sache ist, wenn man den Test durch hat.
Ja.
Ich fühle mich wirklich sicher. Natürlich könnte jederzeit was sein und man hat ja hier auch in anderen Produktionen Fälle und musste dann wirklich in letzter Sekunde noch Leute austauschen. ich war auch schon ganz auf Nadeln, als Elisir d'Amore gespielt wurde, weil ich das in einem halben Jahr gesungen habe und nie wusste, ob die irgendwie eine halbe Stunde vor Vorstellung kommen und mich abholen, um da einzusprechen.
Oh Mann.
Also es war eine merkwürdige Stimmung im Haus, aber trotzdem eine gute und es sind, glaube ich, einfach alle sehr glücklich und dankbar, dass wir jetzt wieder arbeiten dürfen. Und auch das Publikum, ja. Man merkt, es ist eine große Dankbarkeit da.
Weil es eben ausgehungert war. Ja. Absolut.
Ja, absolut. Ja.
Sehe ich ganz genauso. Dann wirklich toi toi, dass das klappt. Es ist wirklich wichtig, dass man all diese Maßnahmen ergreift, dass man überhaupt wieder was machen kann. Ich glaube, da nimmt man doch vieles für in Kauf. Wenn auch, du hast es gerade angedeutet, die vielfachen Quarantänebestimmungen, die ja wirklich wie ein Flickenteppich sich über den Globus quasi legen, es einem als Künstlerin oder als Künstler wirklich schwer machen. Auch was, was Reisen, glaube ich, angeht. Das ist eben nicht mehr, heute singe ich in Wien und morgen habe ich mal zwei Vorstellungen irgendwie in London beispielsweise. Es geht einfach nicht mehr.
Ja, das wäre das eine, aber mal wenigstens in zwei Monaten mal einmal seinen Partner zu sehen oder mal einmal nach Hause zu fahren.
Oh Gott, ja.
Das wäre ja einfach so ein Grundbedürfnis, was man hätte, was jetzt nicht geht, weil er kann nicht kommen, weil sonst muss er zu Hause 10 Tage in Quarantäne. Ich kann nicht fahren, weil ich auch nicht reisen darf. Und man kann sich auch im Umfeld von Wien nirgends treffen, weil das alles auf der Quarantäneliste der Schweiz ist. Also es ist gerade wirklich, das realisiert, glaube ich, gar niemand so richtig, aber es ist gerade wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Aber eben, man ist dankbar, dass man überhaupt arbeiten darf und dafür nimmt man das jetzt halt, glaube ich, in Kauf.
Wir sind beim Thema Mozart und da sind wir bei einem guten Thema, weil man
viel schöner
als Quarantäne, ne?
Genau.
Das ist eigentlich deswegen auch vor allem, weil man muss dir erstmal gratulieren. Es ist wirklich so schön, dass du es direkt mit deinem neuen Album, mit dem zweiten Mozart-Album, direkt in die Klassik-Charts geschafft hast. Und dazu erstmal wirklich ganz, ganz große Gratulation. Es ist wirklich toll.
Danke. Ich habe mich wahnsinnig gefreut.
Ja, und ich mich mit.
Toll.
Und das ist ja so ein bisschen Never Change a Winning Team, weil du hast quasi 2016 kam, glaube ich, das erste Album raus, ne, mit Mozart-Arien. Mhm. Genau, und jetzt hast du wieder mit dem Kammerorchester Basel und Umberto Benedetti Michelangeli gearbeitet. Das ist wahrscheinlich dann so ein eingeschworenes Team, was unbedingt so dann auch nochmal wiederholt werden musste.
Ja, also wir wurden damals wirklich auch sehr gut besprochen und den Leuten hat das erste Album sehr gut gefallen und da dachte ich, warum jetzt ändern? Weil Umberto vor allem auch wir empfinden Mozart irgendwie gleich.
Mhm.
Also bei der ersten Aufnahme gab es lustig einen Moment, wo wir nicht einig geworden sind bei Vorrei spiegarvi Dio, bei einem Konzert allen.
Genau.
Und da wurden wir über das Tempo nicht einig. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich etwas italienisch falsch verstanden habe. Dass es nicht Oddio ein Gebet ist, sondern dass das Oddio ein Fluch fast ist oder also ein verzweifelter Ausruf.
Verstehe, okay.
Und wo ich das richtig verstanden habe, hatte ich plötzlich auch mit ihm das gleiche Tempogefühl. Also wir sehen wirklich alles gleich und wenn was nicht gleich ist, dann war es jetzt damals eben wegen einem Missverständnis. Inzwischen ist mein Italienisch auch ein bisschen besser geworden. und es gab ja diese Momente einfach nicht, wo man, es ist so schön, wenn man am gleichen Strang zieht, auch fürs Orchester natürlich viel einfacher zu folgen, wenn der Dirigent und die Solistin die gleichen Empfindungen haben und in die gleiche Richtung ziehen.
Natürlich, absolut. Mhm. Ihr habt wahrscheinlich die Aufnahmen.
Und das Orchester ist natürlich auch, also Kammerorchester Basel ist natürlich einfach auch eine super Wahl.
Ja, ja. Es ist wirklich definitiv eines der besten Kammerorchester Europas, also nicht nur der Schweiz, sondern für dich natürlich deswegen besonders praktisch. Du hast die Reise war nicht so weit für dich wahrscheinlich. Ne? Du konntest nicht.
Genau, es war an der Grenze, also es war glaube ich doch Riechen, es war in der Schweiz, aber es war natürlich bei den Baslern nahe, ich muss dann schon ein bisschen hin und her fahren, aber es war wirklich sehr angenehm.
Mhm.
Und ich muss sagen, das Kammerorchester ist einfach, die müssen unglaublich flexibel sein, eben weil Umberto und ich finden halt, Mozart ist nicht metronomisch. Mozart muss ganz beweglich sein und mal vor, mal nachgeben, mal Luft haben und sehr der Sprache auch angelehnt sein und so weiter. Und das bedingt, dass das Orchester sehr aufmerksam ist und das ist sehr anstrengend auch für die können nicht einfach drauf losspielen.
Ja.
Und da waren sie unglaublich bei uns. Und weil das erste Mal so gut geklappt hat, dachte ich einfach, wir müssen wieder in dieser Formation sein, weil es macht einfach Sinn.
Die sind einfach wirklich unglaublich flexibel, weil, das habe ich schon mehrfach festgestellt, weil sie begleiten ja nicht nur berühmte Sängerinnen und Sänger, sondern auch andere Instrumentalisten.
Mhm.
Und da muss man schon als Orchester wirklich flexibel und biegsam sein. Und die sind alle so professionell, Auf der einen Seite aber eben auch so unglaublich, ich habe es zweimal jetzt erlebt, auf der menschlichen Seite so zugänglich und so begeisterungsfähig ist, glaube ich, auch das richtige Wort dafür. Die wollen einfach gerne spielen.
Absolut. Ja. Ja, und man hat ja, also jetzt bei diesem Album hatte ich 2 Arien mit Solo-Instrument.
Ja.
Und bei der letzten hatte ich auch, glaube ich, noch mehr. Und dieser Dialog mit einem Solisten aus dem Orchester, dann das bedingt auch, dass man sich gut versteht. Und das ist dann kein Orchester quasi wirklich gegeben.
Und ihr habt ja wieder, und das ist das Schöne bei dieser Aufnahme auf Bekanntes wie Rares, sage ich mal, gesetzt, ne?
Mhm.
Also, ich habe 2 kleine Beispiele rausgesucht. Vielleicht fangen wir mit dem ersten Beispiel ganz kurz an, weil das ist eine Rolle, die dir wahrscheinlich sowieso sehr am Herzen liegt. Ich spiele es mal, wenn ich darf, kurz an.
Mhm.
Da geht einem wieder das Herz auf regular.
Yeah.
Bei dieser wundervollen, also das ist sowieso, diese Musik ist einfach sowieso durch nichts zu toppen, aber wenn das dann nochmal so veredelt wird, die Pamina-Arie, ach, ich fühl's aus Mozarts Zauberflöte, das ist definitiv eine Rolle, die dich, die hast du gesucht und gefunden und umgekehrt wahrscheinlich.
Ja, da fühle ich mich jetzt wirklich 100% zu Hause. Es gibt immer diese, zum Beispiel jetzt die Blonde, die ich jetzt gerade mache, da fühle ich mich nicht 100% zu Hause. Ich merke, die Stimme hat sich schon ein bisschen davon entfernt.
Mhm. Inwiefern?
Also ich habe das Gefühl, dass die immer ein bisschen lyrischer geworden ist und dieses Soubrettige, was einem bei der Blonde hilft, das ist ein bisschen weniger geworden, aber trotzdem natürlich komm ich damit noch gut klar und die Tiefe geht vielleicht ein bisschen besser und so. Man merkt schon, wie die Stimme sich einfach verändert und bei Pamina, ich habe die jetzt letztens wieder durchgearbeitet, das geht einfach sehr gut. Das genau, da bin ich momentan genau an dem Punkt, wo ich die Pamina einfach noch sehr oft machen möchte. Ich hätte sie in Salzburg in einem Festspiel letzten Sommer gemacht, wenn da nicht bla bla bla.
Wenn da nicht was gewesen wäre, genau.
aber die kommt ja jetzt in Basel, zuerst Stadtdebüt in Salzburg ist jetzt Basel und dann Wiener Staatsoper und dann nächsten Sommer soll sie ja dann doch noch kommen in Salzburg.
Also das ist also definitiv eine Rolle, die dich weiter begleiten wird, die Pamina in der Zauberflöte, weil sie eben auch. Und hast du durchaus das gerade ja richtig gesagt, sie ist ja nicht eben auf dieses Soubrettige und viele Koloraturen, sondern mehr auf große Kantilene angelegt.
Ja, und ich wollte dieser Figur immer was abgewinnen, was manchmal ist die so ein bisschen
duldsam.
Ja, so je nach Inszenierung so würde ich mir gerne ein bisschen mehr Pfeffer wünschen.
Ja.
Von dieser Figur ein bisschen, weil sie ist ja sehr mutig und sie traut sich was und sie reißt was an. Also sie ist nicht, sie reagiert nicht, sondern sie agiert.
Ja.
Und das darf auch in dieser Musik drin sein und ich freue mich jetzt richtig, dass ich mal meine Version davon geben darf. Natürlich ist es immer abhängig von der Regie, aber dass ich mich da mal wirklich reingeben darf und suchen nach dieser Wahrheit, die in dieser Figur steckt. Das kann man ja dann oft erst, wenn man sie wirklich auch singt auf der Bühne.
Wenn du sagst, dass deine Stimme sich etwas verändert hat, denkst du, also das kannst du natürlich am besten beurteilen, ich muss da als Laie, der ich ja nicht singe, wenn auch Opernfan nachfragen, ist sie insgesamt dunkler, etwas schwerer geworden? Entwickelt sie sich jetzt in einen Bereich, wo du eventuell demnächst Rollen erweitern willst? Oder in welche Richtung geht das? Wie fühlt sich das an?
Man ist ja eigentlich ständig in diesem Prozess ein bisschen von erweitern. Es kommen neue Möglichkeiten dazu, wenn man gut arbeitet.
Ja.
seit ich das, also wir haben ja dieses erste Album, Mozart 1, haben wir ja 2000, also 16 kam es raus, aber 15 haben wir es aufgenommen. Und jetzt dieses haben wir im Februar aufgenommen, gerade wirklich noch vor dieser Pause, und jetzt ist es draußen, also sind 5 Jahre vergangen. Und ich merke, also es haben auch viele Hörer das gemerkt, dass da ein bisschen was passiert ist. Natürlich sind das Finessen, aber ich glaube schon, dass die so vielleicht ein kleines bisschen dunkler geworden ist und ein bisschen kleines bisschen lyrischer.
Ja.
Und dass ich dadurch natürlich auch wieder ein bisschen andere Möglichkeiten habe, was die Größe des Orchesters betrifft, und eben, dass es vielleicht eine Rolle jetzt gerade ist, die lyrischer angelegt ist als dieses sehr flatterhafte, was ich am Anfang immer gern gemacht habe. Natürlich idealerweise behält man das auch. Also ich will ja auch noch Koloraturen singen können in 10 Jahren oder in 20.
Ja, natürlich.
Aber ist schon schön, wenn plötzlich, vielleicht hat es auch mit den Obertönen zu tun, dass der Klang einfach so ein bisschen voller wird und man dadurch neue Möglichkeiten hat. Und das ist eigentlich das Schönste, wenn man das merkt, weil dann weiß man, man hat richtig gearbeitet. Also die Stimme entwickelt sich in eine gute Richtung. Mhm. Das ist einfach auch natürlich, dass die halt wächst.
Wie ist das insgesamt, wenn du sagst, ist die Entwicklung, wirst du da begleitet? Hast du quasi nach wie vor einen Lehrer oder eine Lehrerin, die du ab und zu aufsuchst, oder machst du das alles für dich alleine? Ich frage deswegen, weil ich habe gerade mit einigen Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die sagten, wir haben schon seit 15 oder 20 Jahren eigentlich keine richtige Lehrstunde mehr gehabt, und wir merken gerade, wir hätten es eigentlich tun sollen.
Also ich bin schon sehr dran. Also ich merke, ich bin selbstständiger als früher natürlich. Früher ging ich wöchentlich ein, zweimal in den Unterricht.
Ja, klar.
Und also natürlich während Studium und dann auch nachher noch sehr fleißig. Also natürlich hing das ab immer von der Arbeit, wie viel man zu tun hatte, wie oft man unterwegs war. Und das war natürlich auch immer intensiv. Also habe ich gar nicht mehr so viel Zeit gehabt, meine Lehrerin zu sehen. Aber wenn sich das ergeben hat, habe ich die Gelegenheiten immer genutzt. Ich gehe auch noch zu ihr, also es ist wirklich selten, vielleicht ein, zweimal im Jahr, und dann habe ich noch einen Coach in Wien, mit dem ich gerne arbeite.
Sehr gut,
und jetzt hier in der Wiener Staatsoper mit Korrepetitoren, das finde ich auch super interessant, weil die gehen von dem aus, was sie hören, und nicht unbedingt, also machen die nicht unbedingt gesangstechnische, geben sie dir Tipps, sondern sie sagen, was besser klingt, weil die haben natürlich wahnsinnig viel Erfahrung,
wie
Stimmen in so einem Raum klingt und was man vielleicht ändern könnte und so. Und aufgrund von all diesen Informationen entwickelt man sich natürlich auch immer weiter. Also ich bin schon sehr darauf angewiesen, dass mir von außen auch jemand sagt, was, in welche Richtung das geht, weil wir das von innen ja auch immer so anders hören. Also ich mache auch viele Aufnahmen selber. Ich nehme oft irgendwelche Proben und so von mir auf.
Und hörst
man
dann sozusagen,
ja, auch immer, ja, ein strenger Kritiker selber.
Ja, ist wichtig.
Oder der strengste sogar, genau. Das tue ich mir tatsächlich immer wieder an. ja, es ist unangenehm, aber es bringt wirklich was. Und eben auch mit diesen Leuten zu arbeiten, finde ich ganz wichtig. Also
ja.
Natürlich ist es weniger geworden, aber ich bin schon immer dran.
Ja, ja, also so ganz ohne Korrektiv kann glaube ich, niemand in keinem Beruf durchs Leben gehen. Denn man braucht irgendwie immer irgendetwas, was einem dann sagt, ist jetzt gerade richtig gut, oder da muss man irgendwie nochmal arbeiten. Das ist, ja, finde ich auch wirklich, wirklich wichtig.
Ja, ich glaube auch. Ja.
Wenn ich die Mozart Arien 2 anschaue, sind eben, wie gesagt, durchaus bekannte Stücke dabei, wie die Susanna aus dem Figaro eben, oder Elia aus Idomeneo, oder eben Pamina aus der Zauberflöte, aber es sind eben auch wieder Raritäten dabei. Und ich glaube, ich habe neulich ein Interview gesehen, wo du gesagt hast, also so einige Arien sind für dich extrem tricky. Also sprich, fordern.
Genau, also ich war, eigentlich ist dieses Auswahlverfahren bei Mozart 2 war wie bei Mozart 1.
Ja.
Ich hab ja damals alle Arien, die es für Sopran gibt, auf eine Playlist gepackt und meine absoluten Lieblingsstücke raus.
Okay.
Ja, das waren Stunden.
Wow.
Und ich habe einfach meine Lieblingsstücke rausgeschrieben, die Bekannten und die Unbekannten. Natürlich sind die Bekannten nicht einfach so bekannt, sondern weil sie halt auch unglaublich schön sind.
Mhm.
Also viele Opern haben ja Berechtigung, dass sie in diese bekannten Opern von Mozart geschafft haben.
Ja.
Und die Unbekannten haben aber durchaus auch ganz, ganz tolle Momente drin, und die habe ich mir alle aufgeschrieben. Und für Mozart 1 habe ich mich zum Teil noch nicht so reif gefühlt, jetzt vielleicht für eine Ilja oder Pamina, und
ja,
wollte
verstehe.
Mir noch ein bisschen Zeit geben und das nicht gerade auf einem Debütalbum alles veröffentlichen. Und eben diesbezüglich habe ich jetzt gedacht, zumal ich das auch alles auf der Bühne jetzt singe, gesungen habe oder in sehr zu naher Zukunft singen werde, dass es jetzt die Zeit reif war dafür. Und dann gab es natürlich eben auch diese Stücke, die jetzt nicht in Opern vorkommen, zum Beispiel die letzte Arie auf dem Album.
Die Konzertarie.
Konzertarie, genau. Ase in Ciel Benigne Stelle, das war sogar die Idee des Dirigenten. Er meinte, du musst diese Arie, welche ist die letzte?
Ja, ist richtig. Ja, ist absolut genau. Richtig. Ase in Ciel Benigne Stelle, genau.
Genau, und er meinte, die würde so gut zu mir passen, er kennt mich ja inzwischen auch. Ja. Und ich dachte, boah, da hast du mir aber was eingebrockt hier. Aber im Prozess, da habe ich dann tatsächlich gemerkt, doch, die ist wirklich sehr toll. Das ist nicht nur einfach ein Bravourstück, sondern die hat auch sehr viel zu erzählen.
Ja.
Und ich hatte dann doch viele lyrische, getragene Arien auf der CD und dachte, so ein bisschen Pfeffer muss da auch noch rauf. Und dementsprechend kam die dann drauf noch. Und In un istante, Lucio Silla, Barto Maffretto, das ist auch so ein bisschen ein explosives Stück.
In der Tat.
Was einen ganz viel abverlangt. Aber es ist nicht unbedingt anspruchsvoller als eine lyrische Arie.
Mhm.
Die hat dann einfach andere Herausforderungen, die man vielleicht als Hörer jetzt nicht so offensichtlich wahrnimmt.
Mhm. Wollen wir einmal noch kurz hören? Also man hört schon, also was ich hier höre, ist zum Beispiel, das ist sehr nah an dem Exultate von Mozart, finde ich, dran.
Ja, genau. Also ich würde sagen, das ist sogar noch, also der schwierigste Teil, der kommt ja eigentlich erst noch.
Ja, das ist ja ein Appetizer sozusagen, ein kleiner Teaser, damit unsere Hörer noch mehr dann zu Hause hören.
Also es ist wirklich so eine endlose Koloratur,
ja.
wo ich wirklich gedacht habe, Mensch, Mozart, wer kann denn sowas singen überhaupt? Und dann merkt man schon, wenn man natürlich intensiv daran arbeitet, wie das immer leichter wird. Und es ist ja auch schön, diese Herausforderung zu haben. Also ich liebe Mozart ja auch dafür, dass er uns diese Stücke mitgegeben hat, an denen wir uns wirklich die Zähne ausbeißen können und man dann halt auch was singt, was nicht jeder singen kann, blöd gesagt.
Also ja, du hast ja recht, absolut.
Es ist ja auch schön, wenn die Latte hoch ist und man sich etwas wirklich zu eigen machen kann. Ich denke jetzt auch bei Entführungen gerade im Moment, das ist unfassbar, was er uns da für Töne hingeschrieben hat, welche Tiefen und welche Höhen,
ja.
und also für alle Stimmen.
Ja.
Und Konstanze, was die für Arien singen muss, ist ja völlig wahnsinnig. Aber es ist auch dementsprechend unglaublich toll und hat halt auch einen schönen Effekt. Und ist aber, das finde ich auch so wunderbar bei Mozart, dass es nie effekthascherisch ist. Es ist nie zum Selbstzweck, sondern es ist immer verpackt in eine unglaubliche Emotion, in tiefe Menschlichkeit, in eine wahnsinnig präzise Darstellung von Persönlichkeiten mit allen Facetten. Das finde ich, das kann keiner so wie Mozart einpacken.
Ja.
Und deswegen ist es auch so schön, weil man es nachher wirklich auch emotional rüberbringen kann und nicht einfach jetzt zeigt, was man als Sängerin drauf hat.
Ich verstehe absolut, was du meinst. Ich zum Beispiel bin auf diese Konzertarien über meine Liebe zu Mozarts Opern gestoßen. Die Konzertarien kamen dann.
Ah, wirklich?
Ja.
Mhm.
Und
außergewöhnlicher Zugang.
Ja, schon, ne? Aber ich habe immer mehr diese Konzertarien für mich entdeckt und habe sie angefangen auch sehr, sehr zu lieben. Und ich weiß noch, wie geschockt ich zum Beispiel war, als ich das erste Mal Edda Moser mit Popoli di Tessaglia gehört habe.
Mhm.
Wo ich dachte, das kann unmöglich Mozart so geschrieben haben. Vor allem, wem wollte er dann damit ärgern? Weil das sind streckenweise Töne, die normalerweise außerhalb jeder Greifbarkeit liegen. Aber er hat natürlich auch immer die Sopranistin oder die Sängerin oder Sänger bedacht, die gerade in seiner Umgebung waren und hat denen streckenweise was auf den Leib geschrieben.
Genau, ja.
Wie auch seiner Konstanze zum Beispiel, ne? Sondern,
absolut. Ja. Und das waren halt unglaublich tolle Sängerinnen. Er hatte einfach das Beste vom Besten zur Verfügung und für die hat er komponiert. Und wir müssen jetzt damit klarkommen.
Ne? Genau. Fakt ist aber, und das hört man auch jetzt auf Mozart 2, Mozart liebt deine Stimme und du liebst seine Musik.
Das könnte ich, aber das, den zweiten Teil könnte ich zu 100%
machen. Nein, genau, für den ersten Teil bin ich zuständig sozusagen. Und was ich auch sagen muss, Regula, du bist so ein bisschen in den aktuellen Klassikcharts die Ehrenretterin dieses Komponisten. Denn es ist tatsächlich, es ist tatsächlich das einzige Mozart-Geschehen in diesem Monat, was sich da in den Klassikcharts tummelt. Sonst ist es doch sehr Beethoven bestimmt und klavierlastig. Also ich bin ganz glücklich, dass du sozusagen Mozart wieder zur Ehre verholfen hast, sozusagen damit.
Super, das freut mich sehr.
Dann bleibt mir für den Moment. Wann habt ihr Premiere?
Montag.
Direkt Montag schon. Ja, siehst du, dann nicht nur unsere Hörerinnen und Hörer, auch ich drücken alle Daumen, dass das die beste Blonde wird, die Staatsoper in Wien je gehört hat.
Und da muss ich aber in die Fußstapfen treten.
Ja, es sollen ja schon einige gute da gesungen haben.
Ne? Aber ich gebe natürlich mein Bestes, auf jeden Fall.
Natürlich. Und da es Mozart ist, wird das Publikum wahrscheinlich begeistert sein, denn so für den Moment, finde ich, ist wirklich Mozart und Regula, es gehört alles gerade so zusammen. Okay. Absolut.
Danke.
Ich danke dir sehr für die Zeit und für dieses tolle Mozart-Gespräch. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Und danke der Wiener Staatsoper für den sensationellen Technikraum, weil die Übertragung war hinreißend.
Perfekt. Und hatte uns auch keiner gestört.
Super. Sehr gut. Klasse. Regula, vielen Dank und bis bald. Und alle Daumen
bis
für
bald.
Montag.
Ich danke dir fürs Interesse, gell?
Ich danke dir. Mach's bis gut. Dann. Tschüss.
Ciao.